In dieser Episode beschäftigen wir uns mit Hepatitis B. Welche Rolle spielt Hepatitis B? Warum kommt dieses Thema jetzt? Gibt es einen aktuellen Anlass? Was ist Hepatitis B eigentlich? Und wie ist dieses Virus verbreitet? Wer bekommt Hepatitis B? Und wer ist besonders gefährdet, sich zu infizieren? Welche Komplikationen treten durch eine Infektion am häufigsten auf? Gibt es eine wirksame Hepatitis B-Impfung? Was empfiehlt die STIKO? Welche langfristigen Folgen der Hepatitis B-Impfungen zeichnen sich ab oder sind auch schon bekannt? Und was spricht für eine Impfung gegen Hepatitis B? Die evidence-based Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn du zu diesem Thema weiterführende Informationen suchst, dann wirst du fündig auf unserer Website oder für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben, findest du in den Shownotes auch eine E-Mail-Adresse. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Und ich habe die große Ehre und das große Glück, hier zusammen mit unserem Dr. Konietzki zusammen wieder eine neue Folge bestreiten zu dürfen. Dieses Mal zum Thema Hepatitis B. Ich bin froh, dass du an Bord bist, um das Ganze sozusagen ärztlich begleiten zu können. Moin, lieber Alex.
Hallo Hauke, schön, dich wieder zu hören.
Und in dieser Episode geht es also Hepatitis B. Aber warum eigentlich, Alex, jetzt? Und gibt es eigentlich einen aktuellen Anlass? Was ist eigentlich die Rolle Hepatitis B im aktuellen Viruskanon? Kann man das so fragen? Ja.
Du darfst alles fragen. Und aktuell ist es tatsächlich, weil wir den Fachbeitrag dazu auf unserer Website veröffentlicht haben und damit den Kanon der in der STIKO vorgesehenen Impfempfehlungen abschließen. Insofern ist das unser Podcast, der jetzt diese Serie von der STIKO empfohlenen Impfungen abschließt. Dann geht's weiter mit anderen Themen, aber dieses heutige ist eben die Hepatitis B. 1970 wurde das Ding entdeckt.
Okay, und seit wann gibt's eine? Aber lass uns der Reihe nach. Also, was ist das eigentlich, Hepatitis B, und wie weit ist es verbreitet? Das sind eigentlich erstmal die Standard-Eingangsfragen. Beschreib doch mal, was ist dieses Virus für einen Kollege?
Ja, also es ist ein, das Virus infiziert die Leber, so wie das Ganze mit Hepar, das ist die Leber, und Itis ist die Entzündung. Also eine Leberentzündung kann dieses umhüllte DNA-Virus aus der Familie der Hepar-DNA-Viridae auslösen und damit die Menschen belästigen. Und zwar zu 95% heilt das wieder aus, und bei 5% der Menschen kann das dann zu einer chronischen Entzündung werden. Und genau darum ging es der WHO, als sie die Impfung als Voraussetzung beziehungsweise für die Voraussetzung einer Ausrottung dieser Erkrankung gesehen haben, eingeführt haben. Und die STIKO hat das dann auch willfährig somit in den Plan aufgenommen.
Okay, und wer bekommt Hepatitis B?
Das ist wirklich nicht jeder. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, wo man lebt und ob es dort endemisch, so nennt sich das dann, also häufiger vorkommt oder eben nicht. Und hier in Deutschland zum Beispiel sind das unter 0,3%, die damit überhaupt zu tun haben. Innerhalb Europas, in Irland zum Beispiel, sind das nur 0,1% und in Rumänien allerdings 3,5-4%. Also es gibt da durchaus eine größere Varianz innerhalb Europas schon. Wenn man das dann auf die Entwicklungsländer bezieht, dann muss man sagen, kommt das schon deutlich häufiger vor. Da sind wir im 10-30%igen Bereich dann der manchmal der Bevölkerung, ne? Und wichtig ist eben, dass jemand diese Entzündung bereits in sich trägt, und dann kann er das auf seine Nachkommen am einfachsten übertragen, wenn er vor allem Mutter wird. Also das heißt, die weiblichen Hepatitis-Träger sind diejenigen, die das an ihre Kinder weitergeben können. Das nennt sich dann endemisch, und da ist einfach das ist die vertikale Transmission, also das von der Mutter auf den Säugling übertragene Krankheitsbild, das ist die häufigste Übertragungssituation. In den Industrienationen ist es eher der Drogenkonsum und sehr viel häufig wechselnde Sexualpartner, die dazu führen können, dass man sich das eben aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung dann zuzieht oder eben auch nicht. Wenn man jetzt Kontakt hat mit jemandem, der Hepatitis B erkrankt ist, wird man sich nicht großartig anstecken. Man kann den auch umarmen, pflegen, was auch immer machen. Man sollte nur irgendwie gucken, dass man nicht mit Blut oder verletzten Schleimhäuten oder eben dem gleichen Fixerbesteck hantiert.
Gibt es denn sowas wie eine besonders gefährdete Gruppe? Also du hast gesagt, Drogen, Missbrauch scheint ein Thema zu sein. Dann haben wir das Thema, ja, man kann ja nicht sagen Mütter, das ist ja irgendwie, also potenziell nee, alle weiblichen, genau, also genau. Die Frage ist, aber gibt es dann, also, oder was ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich infiziere? Klar, häufig wechselnde Geschlechtspartner, das ist einfach eine Frage der großen Zahlen, ne? Irgendwie steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, der das auch hat.
Ja.
Und dann geht's über die Schleimhäute, aber ansonsten, was ist die Grundvoraussetzung?
Ja, ansonsten tatsächlich nur mit einem Sexualpartner im gleichen Haushalt zu leben oder eben mit einem sich eventuell die gleiche Zahnbürste teilen zu müssen oder so. Also wenn derjenige denn erkrankt ist. Es sind nicht so viele Risikofaktoren. Die Immunsuppression spielt noch eine Rolle. Mhm. HIV, Hepatitis C-Infektion desjenigen, der eventuell angesteckt wird, spielt eine Rolle. Und dann eben die Schwangerschaft. Also es sind nur ganz, ganz wenige sehr eingegrenzte Aspekte, wo die Übertragung überhaupt wirklich effizient möglich ist. Und da stellt sich im Grunde auch die Frage, warum muss dann ein Säugling, dessen Mutter nicht Hepatitis B erkrankt ist, gegen Hepatitis B geimpft werden? Da können wir nachher gerne nochmal genauer darauf eingehen. Aber diese Frage stellt sich, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, natürlich auch.
Okay, ich interessiere mich noch was für was anderes, nämlich, also offensichtlich will man es nicht haben, seit man es entdeckt hat. So, das scheint erstmal so als unhinterfragt im Raum zu stehen. Dann möchte ich doch gerne mal wissen, also für den Fall, dass mich dieser Virus bevölkert und meine Leber beheimatet, was sind denn die Komplikationen, die durch eine solche Infektion auftreten am häufigsten? Und die andere Frage ist, wie leide ich denn darunter und ist das irgendwie, ja, so lebensqualitätsmindernd oder erzähl mal.
Ja, also es ist so, dass ein Drittel der HBV-Erkrankten asymptomatisch ist. Das heißt, die merken das überhaupt gar nicht. Nach ungefähr, hat eine sehr lange Inkubationszeit. Also man könnte auch nicht gemerkt haben, dass man sich angesteckt hat. Das ist so ein bisschen der Clou an der ganzen Geschichte. Bis zu 180 Tage, das ist wirklich sehr, sehr lang, ja ein halbes Jahr, geht diese Inkubationszeit. Wenn man dann also erkrankt, muss man das zu einem Drittel, 30%, 33% gar nicht merken. Dann verläuft noch ein Drittel, ohne dass die Leber großartig in Mitleidenschaft gezogen ist. Also wir werden gar nicht richtig gelb, anekterisch heißt das. Und das bedeutet, dass diese Erkrankung sehr milde vonstatten geht. Es muss nicht bedeuten, dass die nicht auch chronisch werden kann. Und das gilt man als derjenige, der HBS-Antigen positiv ist, noch nach einem halben Jahr, nachdem die Infektion angefangen hat. Das heißt also, wer länger als ein halbes Jahr mit dem HBS-Antigen positiv im Blut gemessen umhergeht, der ist als chronisch einzustufen. Und dann gibt es noch ein weiteres Drittel, was tatsächlich ekterisch, also gelb wird. Die Leber hat ja einen Teilauftrag, ist, dass es abgebaut wird, der Gelbfarbstoff. Das ist derjenige, der aus dem roten Blutfarbstoff umgewandelt wird in Gelb. Die werden alle 120 Tage ausgetauscht. Diese roten Blutkörperchen und dieses gelbe System entwickelt sich von alleine, aber muss dann weiter verarbeitet werden von der Leber. Und wenn die in Mitleidenschaft gezogen ist, dann zeigt sich dieser Abbauweg als gestört und dann werden wir auf der Haut und in den Skleren der Augen gelb. Und nur bei denen, die das sozusagen so erleben, ist es so, dass 0,5-1% aller Infektionen dann auch fulminant beziehungsweise mit einer Art Leberversagen verläuft.
Wie viel Prozent, sagst du mal bitte?
0,5-1% der Infektionen. Das heißt also, es ist ein sehr, sehr kleiner Teil, der sowieso ja nur davon affiziert ist und davon noch 0,5 bis 1% mit diesen schwereren Verläufen. Und in der Frühphase, das nennt sich Prodromalstadium, da haben wir vielleicht Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen, Unwohlsein, Übelkeit, Erbrechen oder Fieber. Das ist es dann eventuell. Das kann dann eben 1-2 Monate dauern. Und das muss man sich auch klar machen, wenn man denn das hat, dass es einen länger beschäftigt als jetzt ein Schnupfen oder so etwas. Die Leber arbeitet das ab zu 95% vollständig. Es heilt aus, aber es braucht manchmal sehr lange.
Und in dieser Zeit bin ich die ganze Zeit nicht in der Lage, mein Krankenlager in Anführungsstrichen zu verlassen? Also bin ich dann eher so das schlapp, schon, dass ich im Bett liegen muss? Oder wird das einfach abgearbeitet? In der Zeit muss ich darauf achten, dass ich niemanden anstecke nach Möglichkeit? Oder bleibe ich lebenslang dann ansteckend? Oder wie ist das?
Nein. Nee, es ist tatsächlich so, dass zu 95% das komplett so abgearbeitet wird, dass nichts übrig bleibt und dass derjenige auch nicht chronisch irgendwie ansteckend ist oder ähnliches, sondern nach dem halben Jahr im Maximalfalle ist das dann so, dass das abgearbeitet ist. Meistens ist es nach 4 Wochen der Fall, sodass wir also in den allermeisten Fällen nur eine 4-wöchentliche Erkrankungszeit auch haben und selten zieht es sich länger und ganz selten eben, in Anführungsstrichen ganz selten, also in 5% der Fälle ist es so, dass das Virus nicht beseitigt werden kann und das liegt meistens an einer T-Zell-Variation in der Abarbeitung. Also die Patienten bringen etwas mit, was es dem Menschen nicht so leicht macht, sich gegen dieses Virus komplett zu wehren. Genau. Die angeborene Immunität, die sonst bei den Infekten der oberen Luftwege oder auch wie bei Corona den Kindern zum Beispiel sehr schnell den Schutz versprochen und auch gegeben hat, die greift hier nicht, diese Immunität, sondern das ist eher die nachgeschaltete, erworbene Immunität. Und das macht das Ganze so ein bisschen tricky. Wenn man da noch einen Fehler sozusagen im System hat, dann ist es möglich, dass wir eben in die Chronifizierung einsteigen und das ist ungefähr so bei den Infizierten, wenige Menschen, aber da dann die 5%, die das Ganze chronisch haben. Und von denen ist es so, dass sozusagen von Jahr zu Jahr immer mehr auch aus dieser chronischen Situation dann wieder aussteigen. Ungefähr eine jährliche Negativrate von 0,7%. Ist nicht viel, aber immerhin, es geht sukzessive auch dort in die vollständige Abarbeitung, sodass nicht alle chronisch Erkrankten auf lange Sicht die schwerst Erkrankten sind, sondern es kann eben auch sein, dass man damit erstens sehr gut leben kann und zweitens das sogar über die Jahre auch wieder verliert.
Hilf mir mal schnell zu verstehen, so eine chronische Erkrankung mit Hepatitis B bedeutet, jedes Jahr im Oktober werde ich gelb oder was?
Warum nur im Oktober? Also
ja, keine Ahnung, weil chronisch ist ja wiederkehrend und irgendwie.
Ja, das wäre periodizierend. Also die Periode ist es nicht, sondern es ist das Chronische, heißt einfach, dass es konstant weiterläuft. Das bedeutet wirklich, ich werde meine Leber ist kontinuierlich dabei, in so einer Art Defizit zu arbeiten und kann das nicht vollständig ablegen. Und damit haben wir kontinuierlich das Problem, dass uns der Gelbfarbstoff angedeutet dann über die Skleren und über die Haut so ein bisschen verfärbt, so dass man sagen kann, okay, derjenige, der muss eine Leberfunktionsstörung haben, denn der ist ja gelb. Und in ganz seltenen Fällen läuft es eben innerhalb der akuten Situation schon so fulminant, dass wir ein echtes Leberversagen bekommen. Bedeutet, die Leber ist nicht in der Lage, dieses Virus zu handeln und es in so eine chronische Situation zu überführen, sondern wie gesagt, in 0,5 bis 1% der Infektion kann es fulminant verlaufen, bis hin zu der Situation, wo man sich fragt, braucht der Mensch jetzt eine neue Leber? Also muss ich ihn Leber transplantieren, weil die Leber ihre Funktion vollständig aufgibt. Das ist aber wirklich ein seltener Fall, aber eben nicht unmöglich.
Okay, also 0,1%, sagtest du. Mhm. Das ist ja, es ist selten, aber jetzt deutlich wahrscheinlicher als die Lotterie zu gewinnen. Und das tun Menschen ja auch, sich dafür Tickets zu kaufen. Nun hast du auch gesagt, dass die Immunität eigentlich eher eine erworbene Immunität ist und keine, die ich irgendwie erben kann oder die es natürlicherweise gibt. Das bedeutet ja möglicherweise auch, dass es dann doch interessant ist zu sagen, okay, ich erwerbe eine künstliche Immunität durch eine Impfung.
Genau.
Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, gibt es eine wirksame Hepatitis B-Impfung?
Ja, genau. Es gibt noch einen interessanten Aspekt vielleicht, bevor wir, den ich noch vorher gerne nennen wollte, bevor wir auf die Impfung konkret zu sprechen kommen. Da die Leber ja insgesamt für uns die Stoffwechseleinheit ist, die uns auch über die Nacht bringt und Fastenzeiten quasi für uns überbrückend managt, ist es so, wenn die in Mitleidenschaft gezogen ist durch diese Art Virusinfektion, kann eben man sich ja auch vorstellen, dass das nicht ganz so einfach läuft. Witzigerweise ist es so, dass wenn ich die Fastenzeit, also die nächtliche Fastenzeit zum Beispiel, noch länger fasse und nichts zu essen zu mir nehme, dass dann die Virusreplikation innerhalb der Leberzellen höher ist und als wenn ich quasi regelmäßig etwas essen würde. Das ist ein gewissermaßen leichtes Paradox nach dem Motto, ich muss die Zellen so ein bisschen beschäftigen, damit sie nicht also sinnvoll beschäftigen, damit sie das Hepatitis-Virus nicht generieren, von dem es übrigens 9 gibt, also Genotypen, ne, A bis I. Wir kennen das ja mittlerweile, das Alphabet wird da immer rauf und runter dekliniert. Und da kann man aber eben auch mit Nahrungsmitteln eventuell eine Verbesserung erzielen. Und da ist die Forschung noch nicht so richtig komplettiert. In Tierversuchen haben sich da schon gute Ergebnisse zeigen können. Und da geht es zum Beispiel um Molkeproteine oder um Vitamin E und D und Kurkumin, was ja auch im Curry, der Gelbwurz, der im Curry zu finden ist, oder Selen oder Chlorogensäure. Das sind so Dinge, die man versuchen kann zu ergänzen, um es dem Virus in seiner Vermehrungsaktivität schwer zu machen. Und bevor wir auf die Impfung kommen, noch eine Sache vorweg. Es gibt sogar auch eine Behandlung. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, ist die Prophylaxe eindeutig besser als die Behandlung. Man läuft so ein bisschen dieser Erkrankung, wenn sie dann chronifiziert ist, hinterher, sage ich mal. Und das auch mit Therapieformen, einmal dem Interferon Alpha und einmal mit dem Nukleosid-Analogon, zum Beispiel dem Entecavir oder im Tenofovir. Da ist es so, dass wir natürlich auch Nebenwirkungen haben, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Und wir schaffen es damit nur in 5-10% überhaupt in eine sogenannte Serokonversion. Das heißt also, dass der Mensch das Virus wirklich abarbeitet und dann auch ausscheidet im Sinne von beendet. Das heißt, es ist nicht wahnsinnig erfolgreich. Und die Nebenwirkungen gehen eben in Richtung bei Interferon Alpha zum Beispiel der grippalen Begleitsymptomatik. Also du fühlst dich einfach ständig grippig. Interferon Alpha ist eben eins der entzündungsfördernden Parameter, die wir auch in unserer eigenen Immunabwehr gerne nutzen, wenn es um Virusabarbeitung geht. Und wenn man damit anfängt, dann hast du natürlich die Begleiterscheinungen, die dieses Mittel dann eben auch machen kann. Ist also nicht ganz ohne. Und insgesamt vielleicht noch eine Sache zum Abschluss dieses Komplexes. In ganz, ganz seltenen Fällen kann eben aufgrund dieser Abarbeitung des Virus in den Zellen ein Leberkrebs auch entstehen. Das wiederum ist bei den Chronifizierten, die wir ja mit nur mit 0,5 und so weiter Prozent dann wirklich in die volle Chronifizierung kriegen. Und davon wiederum nur 1% geht in die Leberkrebsentwicklung. Und da muss man natürlich auch sagen, natürlich sowohl die Chronifizierung als auch die Leberkrebsentwicklung, beides sind Ziele, die man durchaus verfolgen kann mit einer, mit einer Strategie, wo man sagt, das brauchen wir langfristig nicht, sondern wir gehen da mit einer Impfung dagegen.
Perfekte Überleitung, das Thema Impfung. Das bräuchten wir jetzt nämlich nochmal. Gibt es eine wirksame Hepatitis B-Impfung?
Ja, es gibt da unterschiedliche Modelle des Impfens. Und zwar, einigen könnte es vorkommen wie bei Obelix und Asterix, also die Namensgebung zumindest von den Impfstoffen. Es gibt da einmal zum Beispiel, also Engerix oder Ambirix oder Engerix B oder Vaxelis, Hexion, Infanrix. Das ist fast so wie Verleih nix und Kauf nix. Fendrix, ne? Und Twindrix. Das ist tatsächlich lustig. Auf jeden Fall ist da immer Nix oder Rix auf jeden Fall irgendwie drin. Es gibt also Impfstoffe, die einzeln gegen Hepatitis B gerichtet sind. Dann gibt es Kombinationsimpfstoffe aus Hepatitis A und B, wie Twindrix und Ambirix zum Beispiel. Oder eben die Kombinationsimpfstoffe, die eben auch Sechsfachimpfstoffe sind, wie Vaxelis, Hexion und Fandrix Hexa. Und die STIKO hat sich überlegt, dass man das eben wohlfeil direkt in die Säuglingsimpfung mit hinzu gibt und damit eigentlich aus der Fünffachimpfung, die es bis zu dem Zeitpunkt gab, dann eine Sechsfachimpfung draus gemacht hat. Und das hat im ersten Moment zu sehr hohen Nebenwirkungen geführt, nämlich, um genau zu sein, zu Todesfällen. Daraufhin wurde der erste Sechsfachimpfstoff wieder vom Markt genommen, nachdem die ersten 12 Todesfälle, damals war es in München, obduziert waren. Und klar war, da gab es keine andere Logik, als dass das durch die Impfung passiert sein musste. Ist dann der Folgeimpfstoff in Fandrix, war das dann damals Hexa, in den Markt gekommen. Und der hatte zwar auch noch welche, aber nicht mehr ganz so viele Todesfälle. Insofern hat man dann gesagt, okay, damit können wir irgendwie klarkommen und es hat sich dann irgendwie auch verwässert und es ist dann anscheinend gar nicht mehr so häufig aufgetaucht. So konnte man diesen Impfstoff also bis heute dann auch bei Säuglingen mit in das Kalkül nehmen und die STIKO hat es eigentlich immer in einer Idee 3+1 verimpfen lassen. Das heißt also mit dem Abschluss des zweiten Lebensmonats, dann dritter, dann fünfter und dann erstes Lebensgeburtstags, also die erste Lebensgeburtstagssituation, da kam dann nochmal die Auffrischung, 3+1. Das wurde 2020 auf 2+1 reduziert, weil das europäische Ausland es auch so tut und es anscheinend gar keine deutliche Vorteile für diese 3+1 Situation gab. Und man muss sich aber natürlich insgesamt fragen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie kriege ich denn überhaupt Hepatitis B? Und da schließt sich für mich jetzt so der Kreis zu der vorhin schon angedeuteten Frage, warum muss ich das den Säuglingen impfen, wenn keine Bluttransfusion ansteht und kein Geschlechtsverkehr? Drogenkonsum schließe ich auch mal aus. Wenn man jetzt aber natürlich genau innerhalb eines solchen familiären Kontextes auf die Welt kommt, dann macht es durchaus Sinn, auch sehr früh, auch direkt nachgeburtlich, simultan zu impfen. Das heißt mit Antikörpern gegen die Hepatitis B, die man mittlerweile herstellen kann und dem Hepatitis B-Impfstoff direkt für Kinder. Das halte ich für ein nachvollziehbares Konstrukt, wo ich sagen kann, okay, lass uns doch, bevor wir 100% der Kinder impfen, um nur marginal, wir wissen jetzt 0,3% vielleicht, der Säuglinge zu schützen, warum fokussiere ich denn nicht darauf? Und das hat man auch in einer Studie getan, um festzustellen, dass der Unterschied wirklich gar nicht so groß ist. Also die WHO hat das sogar in systematischen Reviews mit Meta-Analyse dargestellt, 2018, dass die allgemeinen Impfprogramme, wo alle Säuglinge geimpft werden, nur in Anführungsstrichen einen Benefit von 77% haben, der Verringerung des Risikos gegenüber den Ungeimpften. Wenn ich aber die Gruppe derer impfe, wo die Mütter in dem Falle, das ist leider einmal so, weil das die vertikale Übertragungswahrscheinlichkeit erhöht, müssen die Mütter positiv sein. Wenn ich nur die impfe, habe ich immerhin eine 67%ige bis 68%ige Reduktion. Das heißt, ein Unterschied nur von 10%. In Anführungsstrichen nur, man kann ja sagen, um die 10% geht es uns auch noch. Aber was muss ich für ein, ja, sozusagen, was kaufe ich damit ein, um diese 10% zu erreichen? Ich muss ja alle durchimpfen. Und da hat der Herr Abi, das ist ein Däne, eine sehr gute Studie in Guinea-Bissau gemacht, in Afrika, die einfach darstellen konnte, dass die Totimpfstoffe langfristig eine Schwierigkeit machen hinsichtlich der Abarbeitung von anderen Virus- oder bakteriellen Erkrankungen. Und das bedeutet, dass ich damit mein Immunsystem mit einer Totimpfstoffsituation wie dem Sechsfachimpfstoff in eine Richtung schwäche, wo ich also quasi eine Schwierigkeit induziere, langfristig geschickt mit Infektionskrankheiten umzugehen. Im großen Gegenteil zu den Lebendimpfstoffen, bei Masern hatten wir das auch schon besprochen. Das heißt also, ich gehe ein zusätzlich sehr hohes Risiko ein, dass ich ein Nebenwirkungsspektrum deutlich erhöhe mit langfristigen Folgen. Und jetzt kommt's. Die Impfungen sind, ich meine, bei Infanrix Hexa 6 Monate überwacht und bei einem Einzelimpfstoff Engerix B war es 4 Tage ohne Kontrollgruppe. Das heißt also, wir haben gar keine Daten, die uns irgendwie auch darüber aufklären, welche negativen Folgen haben denn die Impfung für die Menschen im langfristigen Kontext. Ich formuliere es mal vorsichtig, weil eigentlich sind 4 Tage ja noch nicht mal der kurzfristige Kontext. Das ist also haarsträubend. Und da wäre ich doch eher dafür, mit Sinn und Verstand das Ganze anzugehen und diesen Impfstoff ja nicht ganz ad acta zu legen, weil vielleicht das sinnvolle Konzept, man möchte die Chronizität irgendwie und man möchte den Leberkrebs verhindern, bin ich voll dabei. Aber dann doch in eine Zeit zu legen, vielleicht wo den Menschen überhaupt das Risiko zuteil wird, sich mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen, spätestens vielleicht im Jugendalter. Also wo das Immunsystem, wo die Persönlichkeit, wo die Hirnstrukturen einfach schon besser angelegt sind.
Genau, also du hattest jetzt einige Nebenwirkungen schon genannt, nämlich der Tod als sozusagen wirklich schlimme Nebenwirkung von einem Mittel, das jetzt gar nicht mehr im Markt ist. Wir haben jetzt eins im Markt, von dem wir jetzt aber auch gar nicht genau was wissen, weil wir einmal nur 4 Tage Beobachtungszeitraum haben und einmal
ein halbes Jahr.
Was hast du gesagt? 4,5 Jahr. Mhm. Das heißt, wissen wir denn etwas über die langfristigen oder überhaupt über die Folgen der Hepatitis B-Impfung?
Ja, schon. Also neben den normalen Dingen, die man so als sehr häufig bis gelegentlich immer wieder mal so beobachtet, nehmen wir mal hin Fanrix Hexa. Da haben wir die Appetitlosigkeit, ein ungewöhnliches Schreien, einige nennen es auch den Cri du Chat, also wie eine Katze wird eventuell geschrien, das kann sehr häufig auftauchen bei dem Infanrix Hexa. Dann kann es sein, dass wir im häufigen Bereich Durchfall, Erbrechen und Fieber über 39,5 entwickeln, also sehr reaktogen das Ganze, das heißt, es fordert uns heraus. Und dann unter gelegentlich werden immerhin noch genannt, also diffuse Schwellungen der Impfextremität. Das heißt also nicht nur da, wo gestochen wird, sondern der gesamte Arm oder der gesamte Oberschenkel. Unter Einbeziehung auch der Gelenke. Und unter selten, das wäre dann so 1 von 1000, das ist durchaus beobachtbar, da geht's dann schon ins Eingemachtere. Da haben wir die Lymphadenopathie, das heißt Lymphknotenschwellung. Und jetzt kommt es Thrombozytopenien, anaphylaktische Reaktionen oder eben schockähnliche Zustände, die sogenannte hypotonen, hyporesponsive Episode. Das heißt, das Kind wird ohnmächtig. Das sind also Dinge, die man, wenn man jetzt in einer großen kinderärztlichen Praxis tätig ist, bei 1 zu 1000 bis 1 zu 10.000, durchaus 1-2 Mal im Jahr zu Gesicht bekommt. Das heißt, es ist also nichts Seltenes im Sinne von, es taucht niemals auf. Sehr selten wären bei Infanrix Hexa jetzt die Krampfanfälle. Man könnte sich eben vorstellen, dass diese hyporesponsiven Episoden, die ich eben schon nannte, wo das Kind also ohnmächtig wird, wenn das in einer ungünstigen Situation passiert, das Kind also unbeobachtet ist, der Säugling, könnte man hier die Frage stellen, steht das vielleicht auch im Zusammenhang mit plötzlichem Kindstod? Ne, das wären die Situationen, wo das Kind unbeobachtet aufgrund der Schwäche nicht mehr in die Atmung kommt und darüber dann in die Ateminsuffizienz. Insofern, da ist schon was los. Und wenn man sich vorstellt, dass die Hinzunahme von Hepatitis B dazu geführt hat, dass diese Art der Nebenwirkung deutlich zugenommen hat, dann muss man sich doch fragen, warum muss ich das so früh tun? Das haben wir eben schon geklärt. Und warum muss ich es überhaupt dazu tun? Kann ich es nicht gesondert viel später viel besser anwenden?
Okay, dann lass mich die abschließende Frage stellen. Was spricht denn eigentlich für eine Impfung gegen Hepatitis B? Für wen? Also du hast es eigentlich schon gesagt, aber vielleicht fasst es nochmal zusammen. Gibt es eine Gruppe, für die es Sinn macht? Na klar gibt es die. Und spricht wirklich etwas dafür?
Also die ganz klar zu nennende Gruppe, das sind Drogenabhängige, das sind Schwangere, deren Kinder, wo die Schwangere schon die Hepatitis B hat, gar keine Frage. Und für alle anderen muss man das sehr sauber, muss ich sagen, durchdeklinieren und sich fragen, brauche ich das? Denn noch nicht einmal für den im Haushalt befindlichen Hepatitis B-Träger oder Hepatitis-Erkrankten ist es so, dass der potenziell für alle Menschen in diesem Haushalt gefährlich ist. Dem ist nicht so. Auch in der Klinik ist es nicht so, dass jemand, der mit Hepatitis B erkrankt ist, das gesamte Personal irgendwie ansteckt, sondern da sind simple, wie soll ich sagen, Hygienemaßnahmen von Handschuhe tragen bei sozusagen Körperexkrementen oder bei der Pflege zu bedenken. Und man wäre in der Lage, sich davor sauber zu schützen. Und wenn jetzt derjenige operiert werden müsste, dann sollte das bitte auch passieren. Und da jetzt nicht irgendwie von der Behandlung abgewichen werden, sondern dann kann man eben mit den ganz normalen hygienischen Maßnahmen, vielleicht zieht man dann einen zweiten Handschuh über den ersten, kann man in der Lage sein, den Mensch ganz normal zu versorgen, ohne dass man sich selber dabei irgendwie anstecken muss. Das heißt also, klar hat man auch die Möglichkeit, medizinisches Personal, und das würde ich aber dann eben auch nicht zur Pflicht machen, sondern dass sich das jeder selber dann auch überlegt, dass er dieses Krankheitsrisiko für sich nicht eingeht, indem er sich selber dann diesen Impfschutz holt. Und man muss jetzt sagen, es gibt da auch noch Menschen, die gar nicht auf die Impfung reagieren. Die sogenannten Low-Responder oder Non-Responder. Und das sind immerhin 5-15%. Das ist gar nicht ganz so einfach tatsächlich. Also wir haben noch zwei Dinge, die man noch mit berücksichtigen muss. Da kann ich verstehen, dass die STIKO sagt, wir wollen es ganz früh haben, nämlich die Chronifizierung der Erkrankung, die ist höher im Grad, wenn ich jünger bin. Je älter ich werde, desto weniger habe ich chronische Verläufe. Anstecken tue ich mich aber zwischen 30 und 49 und zwischen 20 und 29 und 50 und 69 schon deutlich weniger. Also es ist so eine umgekehrte U-Kurve. Das heißt also, die Ansteckungswahrscheinlichkeit liegt im Säuglingsbereich sehr weit unten, es sei denn, ich habe eine Hepatitis B-kranke Mutter und habe aber dort das höchste Chronifizierungsrisiko. Und auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, wo soll der Säugling das herkriegen? So, und wenn ich dem vorhersehen kann, okay, da gibt es ein gewisses Risiko innerhalb diesem familiären Setting, dann kann ich einschreiten und eingreifen und bei den meisten werde ich es nicht müssen.
Okay, darüber hinaus kann man ja, wenn man das noch weiter vertiefen wollte, auch bei uns auf der Website dazu noch weiterführende Infos finden. Dazu ist, wie gesagt, gerade genau das Paper zum Thema Hepatitis B veröffentlicht. Schaut dort bitte gerne auch noch rein. Und ansonsten hilft an dieser Stelle, wie so oft, und dafür dient ja auch dieser Podcast oder dazu soll dieser Podcast einen Beitrag leisten, das selber denken und sich selber eine Meinung bilden. Ich danke dir, Alex, für diese Einordnung und Aufklärung. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wir bleiben dabei, auch wenn wir jetzt dabei sind, die letzte STIKO-Empfehlung erstmal abgearbeitet zu haben, was die Impfstoffe angeht, gibt es noch mannigfaltig Themen zu diesem Themenkomplex der Impfungen. Insofern danke euch, danke dir, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich danke euch auch und dir auch. Vielen Dank.
Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.